Herzliches Willkommen und hallo zur Folge 108 von Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Mal wieder werfen wir aus dem Exil heraus einen Blick auf die Fortuna, auf alles, was diese Woche so passiert ist und natürlich vor allen Dingen auf das vergangene Spiel. Hallo nach Berlin an den Tim.
Einen schönen guten Abend.
Hallo ins rheinische Exil an den Jan.
Hallo zusammen.
Hallo Moritz.
Und
auch ein letztes Hallo von mir, von Lukas, auch aus dem rheinischen Exil. Ja, was war los diese Woche? Ich glaube, so newsmäßig ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich habe jetzt nichts im Hinterkopf, was wir unbedingt ansprechen müssten. Also würde ich sagen, lass uns doch einfach mal direkt starten mit dem, was am Freitagabend so los war in Düsseldorf in der Arena. Ja, die Fortuna gewinnt nach drei Spielen ohne Sieg endlich mal wieder mit 4-0 gegen Jan Regensburg. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das dann irgendwie auch nach dem Spiel irgendwie direkt gesagt, dass ich glaube, dass das für die Gesamtkonstellation und so für ja, einfach so die ganze Richtung, in die es jetzt irgendwie in dieser Saison noch gehen wird, ein unfassbar wichtiges Spiel gewesen ist. Weil ich glaube, wenn man das Spiel nicht gewonnen hätte, ja, dann wäre man ja zumindest in so eine Art Ergebniskrise gerutscht, oder nicht?
Also ich möchte jemanden zitieren, dessen Name anonym bleibt, der gesagt hat, wenn die heute nicht gewinnen, dann müssen wir über den Niederlagentrainer Daniel Thune sprechen. Oder so ähnlich. Also es gab vorher schon so die ein oder andere Unke in unserem Bereich, der hier auch den Krisenstab über der Fortuna kreisen sehen wollte.
Also ich kann das ja gerne mal auflösen, worum es da ging. Natürlich war das sowieso, glaube ich, das war in der letzten Stunde vor dem Spiel und sollte natürlich irgendwie auch so ein bisschen schon den Ton setzen und so eine kleine Diskussion bei uns in der Runde ja irgendwie anregen. Hatte natürlich aber trotzdem auch sein Körnchen Wahrheit, das ich da geschrieben habe, dass man, falls man das Spiel nicht gewinnt, wirklich sich mal ein paar unangenehme Fragen, also sich denen halt irgendwie stellen muss, weil ich ehrlicherweise schon fand, dass man halt in den letzten drei Spielen davor einfach Punkte hat liegen lassen und dass man, und das haben wir ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, das schon auch darauf zurückführen könnte. Also ich würde immer noch sagen, es liegt viel mehr an den Entscheidungen in der sportlichen Führung, aber man könnte es auch darauf zurückführen, unter anderem, dass die Fortuna sich einfach sehr viel am Gegner ausgerichtet hat und einfach noch nicht so richtig ihr Stammsystem irgendwie gefunden hatte. Ja, aber da hatten wir halt drüber schon geredet. Und ich finde, wenn das jetzt einfach gegen Regensburg wieder schief gegangen wäre, hätte man diesen Ansatz durchaus mal in Frage stellen können.
Okay.
Und vielleicht, um das doch mal kurz zu untermauern, die Fortuna hatte, ich habe sie jetzt nicht verglichen mit den Spielplänen der anderen Vereine, aber ich würde sagen, die Fortuna hatte bisher einen der einfachsten Spielpläne von allen Mannschaften. Bisher hat man gespielt gegen den Tabellenführer Paderborn, okay, geschenkt. Aber ansonsten gegen die Mannschaften 13, 14, 16, 17 und 18 der Tabelle. Und da hat man halt dann halt schon auch echt ein paar Punkte liegen lassen und es hätten ein paar Punkte mehr sein können und eigentlich sogar müssen. Ist immer noch meine Meinung, finde ich.
Ja, aber ich glaube, der entscheidenden Einschub hast du selber gemacht. Wir müssen da jetzt auch nicht groß drüber reden, aber ob man das alles an Daniel Thune festmachen muss, ne, das hatten wir alles in den letzten Folgen schon besprochen, gegen Fürth, gegen Sandhausen vor allem, die Alofs-Niederlage und so weiter und so fort. Aber du, ich meine, die ganze Debatte hier zeigt ja, ein gewisser Ergebnisdruck war da, das hast du ja auch gesagt. Gerade nach dem 0-6 der Regensburger Heimspiel war ein Sieg schon irgendwie sehr wünschenswert, sagen wir mal so.
Ja, ja, und umso spannender.
Ich würde sagen, ja, das, was man halt schon dann am Trainer festmachen kann, ist ja dann eben die Aufstellung der Fortuna. Und ich glaube, beim Fürth-Spiel, Jan, hattest du geschrieben, das ist die absolute No-Bullshit-Aufstellung, weil wir da schon mit einem flachen 4-4-2 gerechnet hatten, was sich ja dann aber ein bisschen anders aufgestellt hatte. Und ich habe das Gefühl, in mehrfacher Hinsicht war das jetzt bei dem Regensburg-Spiel eine absolute No-Bullshit-Aufstellung.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen, ne? Also man ist ja einfach ganz klar so zum alten Brot- und Buttersystem irgendwie übergegangen. So eine Mischung aus flachem 4-4-2 bzw. 4-2-3-1, also, wo einfach die Rollen super klar verteilt sind, wo, glaube ich, jeder auf dem Feld ganz genau weiß, irgendwie, welche Räume ihm zugeteilt sind und auch personell, ja, eigentlich hat einen umso interessanter nach dieser These, dass man halt vielleicht vorher etwas zu viel sich am Gegner orientiert hat, dass man ja eigentlich genau das jetzt wieder gemacht hat, nur vielleicht noch ein bisschen stärker als die letzten Spiele sowieso schon. Was ich eigentlich ganz amüsant fand, also wenn man sich halt anhört, glaube ich, worüber wir halt die letzten 5 Minuten in der letzten Folge gesprochen haben, was wir erwarten, wie man gegen Regensburg aufstellen könnte oder sollte, haben wir eigentlich, glaube ich, genau das vorausgesehen, was jetzt halt passiert. Wir haben genau diese Empfehlungen eigentlich auch ausgesprochen, nur Daniel Thun hat es dann viel radikaler umgesetzt, indem er halt irgendwie nicht nur einen von Tanaka und Appelkamp und vor allen Dingen Appelkamp, was wir, glaube ich, gefordert hatten, dass man den auf die Bank setzen könnte für Hendricks, dass er die auf die Bank gesetzt hat, sondern dass er halt gleich beide auf die Bank gesetzt hat, dazu nur Ruben Hennings rausgenommen hat. Aber ich glaube, eigentlich hatten wir all das, was Thun dann halt jetzt gemacht hat, so ein bisschen schon irgendwie vorausgesehen, ohne aber wirklich damit zu rechnen, dass Thun das eben noch viel radikaler macht. Ne, also Skincheck rein war eigentlich vorauszusehen, weil man eine größere physische Präsenz will und dass man halt ja dann gegen diese Regensburger, die auch ganz klar aus so einem 4-4-2 halt rausspielen, dann einfach sagt, okay, wir lassen halt so Wodka drin und stellen einfach Hendricks dazu, damit wir halt auch die Zentrale dicht haben, damit wir die Regensburger halt körperlich matchen können, so ist vielleicht wirklich dann einfach der logische Ansatz gewesen.
Ist vorhin das Wort, das Altbekannte, glaube ich, benutzt. Da möchte ich auch einhaken. Das ist nämlich eine Anfangsformation, die im Durchschnitt 27,7 Jahre alt war, die wir da auf dem Feld gesehen haben. Und das würde ich auch nochmal mit den No-Bullshit-Sachen verknüpfen. Ich mir gedacht habe, der Thun wusste genau, was da mit Regensburg auf einen zukommt. Und dann brauchst du, oder um dann, weil du Ergebnisdruck hast und nicht, das war nicht das Spiel, um zu gucken, was wir jetzt Schönes, Neues entwickeln mit unseren jungen Spielern, sondern es gab diesen Ergebnisdruck und du brauchst vor allem auch Spieler, die die Ruhe bewahren können, glaube ich. Und ich würde sagen, das ist auch so ein Indiz dafür, dass du halt lieber eine erfahrenere Mannschaft aufs Feld schickst, die halt gegen so eine extrem unangenehme Gruppe, die am allerliebsten fault und verhindert, dass der Ball rollt, dass du da Leute auf dem Feld hast, die sich nicht zu schnell hängen lassen und die nicht frustriert werden, sondern die da stehen und sagen, ja, macht mal eure Fouls, spielt mal den Ball ins Aus, bleibt mal liegen, macht mal das, tritt mich.
Aber wer soll denn das sein, der das sonst macht? Wer lässt sich denn da frustrieren und
Also Schinter ist schon einer, der abtaucht, wenn es nicht läuft, würde ich absolut sagen. Wer mich überrascht hat, war Kovnatski, weil der eigentlich genauso ein Kandidat auch ist, der es aber nicht getan hat.
Und das finde ich, ja, ich finde ich ein bisschen hart. Und ich würde, also zwei Sachen, erstmal dieses Null-Bullshit war gegen Braunschweig, nicht gegen Fürth, weil Fürth haben, die haben die in der Raute gespielt.
Ja, ja.
Und dieses, wir haben auch nicht gefordert, dass Appelkamp rausgeht, weil das würden wir niemals tun, sondern wir haben gesagt, das ist eine Möglichkeit, dass man ihn rausnimmt. Aber ich finde das ein bisschen ein sehr hartes Statement über ihn. Ich glaube, es trotzdem stimmt es halt mit der No-Bullshit-Ausstellung. Und ich finde es gut, dass wir jetzt schon den Folgentitel haben, nach 9 Minuten Aufnahme. Aber es war ja trotzdem irgendwie... Schauen wir mal.
Also... Ich war tatsächlich vor allem auch davon überrascht, dass Zimbo direkt wieder in der Startaufstellung steht. Also was ja schön ist, aber ich meine, der hatte halt einfach in der Vorbereitung noch vor gar nicht so langer Zeit diese Verletzung. Also das hat mich sehr gefreut und der hat ja auch, werden wir im Spiel sehen, völlig zu Recht das Vertrauen des Trainers bekommen. Eine Sache dazu, dass beide Spieler mit japanischen Wurzeln oder japanischem Blut rotiert sind. Das ist jetzt, hatte mich eigentlich gewundert, dass das vor 9 Monaten das letzte Mal der Fall war. Ich hatte gedacht, es ist viel länger her.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich, das sind wir auch bei mir, als wir dann gerade auf dem Weg zum Stadion waren, dass es auch echt so die Vorfreude ein bisschen geschmälert hat, als ich gesehen habe, dass halt beide auf der Bank sitzen. Einfach weil, ich weiß nicht, das bedeutet ja dann eben schon, dass halt der größte Teil der Spielkultur irgendwo auf der Bank sitzt. Und damit war mir halt zumindest klar, dass man halt irgendwie gar nicht erst versuchen würde, irgendwie Regensburg auseinanderzuspielen, sondern dass man halt ganz klar versucht, Regensburg halt mit den eigenen Waffen zu schlagen. Und ich bin auch einfach, und das muss ich halt auch sagen, immer, immer traurig, wenn Ruben Hennings auf der Bank sitzt. Also ganz egal, ob das Sinn macht oder nicht. Auch das finde ich irgendwie immer ein kleines bisschen schade. Und das fiel mir irgendwie dann, bis das Spiel wirklich auch losging, mich auch ein bisschen schwer, da wirklich von zu lösen. Einfach weil ich wusste, das wird jetzt ein Spiel der langen Bälle und der Zweikämpfe. Und es war halt einfach klar, dass es halt kein schönes Spiel wird, bis irgendwann eine Mannschaft 1-0 in Führung geht.
Krass. Also die Idee hatte ich überhaupt nicht bei der Aufstellung, dass es kein schönes Spiel werden kann. Also finde ich jetzt schon krass. Die Aussage so. Ich meine, bei Jurid Hendricks wissen wir noch gar nicht, wohin es geht auch. Und ich habe nicht gedacht, dass das jetzt nur ein langes Ballgekloppe wird.
Ich glaube, ich finde das irgendwie, ich verstehe, was Lou meint. Und ich will das auch nicht. Bei mir ist es halt eher so dieses Gefühl, Jurid Hendricks wird halt eine gewisse Rolle in dieser Saison spielen, aber halt nur in dieser Saison. Nächste Saison ist der halt weg. Und Hanaka und Appelkamp sind halt zwei Spieler, die halt vielleicht noch ein bisschen länger bei Düsseldorf spielen, die jung sind, die man entwickeln lassen, sehen möchte. Und gerade bei Appelkamp, wo man ja gesehen hat, okay, es ging halt ziemlich steil erstmal nach oben und seitdem bringt er gute Leistungen, stagniert manchmal auch, aber er braucht halt auch die Spielpraxis. Und man sieht jetzt einfach, klar, bringt man als Trainer, der halt geholt wird, um sportlich gute Ergebnisse zu bringen, wird man Jurid Hendricks aufstellen, das würden wir halt auch so machen. Aber man hat bei dem Spiel halt gesehen, was das für einen emotionalen wie auch Spielerentwicklungspreis haben kann. Und das ist, glaube ich, eher das Problem.
Das ist auch das, worauf ich vorhin raus wollte, dass man auch auf diese Spielerentwicklungs, weil das ist genau so eine Aufgabe vom Trainer Tune, aber in einer Situation, wo gerade nach so 3 nicht gewonnenen Spielen zu Hause, du irgendwie so ein bisschen das Gefühl hast, du musst jetzt hier gewinnen, die haben letzte Woche eine fette Klatsche bekommen und das wird nicht einfach, da entscheidest du dich eben, ich stelle halt so auf und stecke das Ziel, die jungen Spieler einzubinden, jetzt erstmal kurz nach hinten.
Ja, also um es irgendwie vielleicht zusammenzufassen, in den No-Bullshit-Spielen ist halt für die beiden die beiden Spieler mit dem größten Entwicklungspotenzial der Fortuna halt keinen Platz im Kader. Klammer auf, zu Recht anscheinend. Klammer zu.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich kann eure ganzen Aussagen total verstehen, aber für mich hat das eher so gezeigt, dass da ein gewisser Konkurrenzkampf jetzt voll im Laufen ist im Kader, dass es da eine gewisse Dichte gibt und niemand sich mehr darauf verlassen kann, gesetzt zu sein. Und das finde ich eigentlich eher positiv für den Verlauf der Saison. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt der Normalfall sein wird, dass man so anfängt, wie man jetzt gegen Regensburg angefangen hat.
Wir werden es ja in den nächsten Wochen sehen.
So. Ja, für den Verlauf der Saison hast du ja auch komplett recht. Also das meine ich ja auch. Ich würde ja niemals Daniel Thune vorwerfen, dass er das so gemacht hat. Auch vor dem Spiel nicht. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Moment, wo man so ein bisschen was ich bei Lou auch rausgehört hatte bei seinem Einstieg, sich denkt, es wäre einfach schön, wenn es anders wäre. Ja, wenn du halt die Spieler den langfristigen Verträgen spielen lassen kannst, die halt perfekte Leistung bringen und es lübt halt einfach. Aber es lübt halt so nicht, sondern du musst halt den hoch qualitativen Mittelfeldspieler, der halt nur für ein Jahr da ist, einsetzen. Und das ist auch klar, ist halt so.
Aber das ist ein Spieler. Also, ich meine.
Ja, aber er verändert halt, du hast ja auch recht, dieser Kader ist jetzt im zentralen Mittelfeld halt wirklich gut besetzt und das haben wir auch immer gefordert. Das ist halt ein bisschen bescheuert. Es geht ja nicht darum, dass wir das irgendwem vorwerfen. Ja, aber dieser eine Spieler verändert halt einfach total viel. Und dafür war das Spiel gegen Regensburg halt ein sehr guter Hinweis, weil auf den Außen, das ist nämlich
genau, das ist nämlich genau außen der Punkt. Nämlich
kein Spieler, wo du halt ein System so umstellen kannst, dass die drei spielen, der halt diese Außenproblematik durch sich selber löst, sondern du musst das quasi im Verbund lösen, wie ja, was ja auch bei diesem Regensburg-Spiel, um jetzt vorzugreifen, zumindest auf der rechten Seite ja gut geklappt hat mit Felix Klaus und dem überragenden Matthias Zimmermann. Und dass da du halt da immer so Teams bilden musst, um diese Außenproblematik zu lösen, bindet das quasi Möglichkeiten, was diese Dreier-Vierer-Mittelfeld-Kombination angeht. Aber Lou, vielleicht möchtest du da jetzt ergänzen.
Ja, also ich wollte eigentlich auch was ganz Ähnliches sagen wie du, ne? Also du hast es völlig richtig gesagt, Tim, so, das ist ein ganz deutliches Zeichen für den Konkurrenzkampf. Es kann sich halt niemand mehr sicher sein, eben auch nicht Spieler wie Appelkamp und Tanaka. Und es ist halt eben auf den Außen eben leider nicht so, weil es haben halt dann Peterson und Klaus gespielt, die ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten nicht wirklich Werbung dafür betrieben haben, aber die müssen dann halt in diesem Brot- und Butter-System einfach automatisch spielen, einfach weil es einfach gar keine wirkliche Konkurrenz auf diesen Positionen für sie gibt. Das hat jetzt zum Glück gegen Regensburg halt gut funktioniert. Aber das war halt von vornherein nicht klar und das hatte auch, glaube ich, viel damit zu tun, warum ich halt einfach vor dem Spiel so verärgert war, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass Klaus und Peterson so viel Platz bekommen und das dann auch teilweise so gut nutzen, wie sie es dann getan haben.
Damit kommen wir zum Spiel.
In der 17 Minuten.
Also. Noch eine kleine Off-Bemerkung vor dem Spiel, weil wir ja im Stadion waren und ich mich ja so unglaublich über dieses nette Feature gefreut habe, dass auf der Stadionwand die Zweitnamen eingeblendet wurden, zumindest beim ersten Spiel, wo ich im Stadion war. Das ist jetzt nicht mehr da, was soll das? Bitte wieder zurückholen, Fortuna Düsseldorf. Finde ich nicht gut, dass das jetzt schon wieder aus dem Programm genommen wurde.
Okay.
Aber es fing halt erstmal mit einer. Du hast es besser gesehen, ich habe es gar nicht mehr so gedacht. War das so ein gelbrotiges Foul von Hoffmann? Weil die Frage bei der Pressekonferenz ging schon in die Richtung, so hätte man auch nochmal tiefer in die Tasche streifen können.
Ja, also ich meine, ein Schiedsrichter, der in dem Moment Fingerspitzengefühl besitzt, gibt gelb, weil er ansonsten in der ersten Minute schon in den weiteren Verlauf des Spiels maßgeblich mit eingreift.
Nach 15 Sekunden.
Ja. Aber also es ging jetzt um Rot eventuell, krass. Oder was?
Ja.
Also ich meine, wir standen ja auf der Tribüne direkt davor. Das sah für mich so aus, als ob man da nicht unbedingt gelb geben muss, aber halt vielleicht auch einfach nichts.
Doch, schon gelb.
Ich war total erbost, dass er das Foul überhaupt gepfiffen hat.
Ja. Trotz allem habe ich mir da auch schon gedacht, das werden jetzt lange 90 Minuten, aber hat ja ganz gut funktioniert.
Ja, es hat dann halt, ich glaube, die größte Chance von Augsburg dann auch in den nächsten Sekunden quasi nach dem Freistoß. Carsten Meyer wuppt den da gut raus. Und dann hat, glaube ich, nach 3 Minuten hat die Fortuna 0% Ballbesitz. Fun Fact des Tages. Und dann ging es vielleicht richtig los mit dem Fußballspiel. Die ersten Minuten war viel rumgestehe, diskutiere, Freistöße, Ecken für Regensburg.
Ja, aber also das nächste, was ich mir dann notiert habe, ist dieser katastrophale Ballverlust.
Ach nee, stimmt.
Jurrit Hendricks, der sich da dreht und dabei den großen Druck der Regensburger, die da Fortuna probieren, ein bisschen am Anfang zu überraschen, nicht gut ab kann. Und da steht es dann um ein Haar 1-0. Also da hätte man ja, sich auch nach den Ballbesitzanteilen und was du alles so gesagt hast, am Anfang nicht beschweren dürfen.
Ja, absolute Szene des Spiels für mich. Also wenn man hier 0-1 in Führung geht, dann haben die Regensburger es, glaube ich, wirklich ziemlich leicht, genau ihr Spiel eben durchzuziehen, was sie dann ja eigentlich auch die ganze erste Halbzeit mit kleinen Fehlerchen ganz gut gemacht haben. Einfach immer zu schauen, dass der Ball im Aus ist, dass halt ein Spieler irgendwo auf dem Boden liegt, irgendwie immer wieder das Spiel zu unterbrechen. Dann hätten die sich noch viel weiter zurückziehen können, weil das Regensburger Pressing hat ja relativ früh ausgelöst. Also man hat ja zumindest in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit eigentlich immer direkt am 16er die Fortuna attackiert. Ein hohes Angriffspressing gehabt und ich glaube, das hätte dann ganz anders ausgesehen und dann hätte halt die Fortuna und besonders Kastenmeier viel weniger Platz gehabt und Raum gehabt, um diese langen Bälle halt nach vorne zu spielen, um dann halt das Wandspiel irgendwie immer wieder ins Spiel zu bringen, dass man halt dann die Bälle abgelegt hat in den Rückraum hinter diese Regensburger Sechser und also da muss man wirklich einfach sagen, dass man da unfassbares Glück hat. Der Regensburger, der davon von Hendrix so unglücklich eingesetzt wird, wenn der halt ein bisschen mehr Torinstinkt hat und einfach nach innen direkt an Hendrix vorbeizieht und nicht nochmal abbricht, dann bekommt er da noch einen viel klareren Schuss aufs Tor. Einfach machen. Und,
aber ich muss dir jetzt mal widersprechen. Das Spiel wäre 3-1 oder 4-1 ausgegangen für die Fortuna, selbst wenn die das Tor gemacht hätten. Ich fand, Regensburg war halt einfach schlecht. Und die waren auch in dem schlecht, was sie sich vorgenommen haben. In der Pressekonferenz hat das der Trainer ja, gut, ist halt auch sein Job, halt so genauso gesagt, in der ersten Halbzeit lief das ja, in der zweiten schlechter, Ergebnis zu hoch und Daniel Thun war halt so nett, das mitzutragen, dass das Ergebnis zu hoch sein. Dieses Ergebnis war halt mindestens dem Spielverlauf entsprechend. Man hätte genauso gut noch zwei mehr kassieren können anstelle von Regensburg. Ich war halt schockiert nach dieser ersten Halbzeit, das heißt schockiert, das klingt ein bisschen, aber ich fand, die waren halt in jedem Belang einfach unterlegen der Fortuna. Machen wollten, auch in diesem, du kannst ja einen zerstörerischen Fußball spielen, aber den kannst du halt besser spielen, als was Regensburg da gemacht hat. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das ist ein Spiel, wo du den Trainer rausschmeißen musst. Ich habe keine Ahnung über den, das ist kein Regensburg-Podcast und der soll ja da weiter sein Trainer sein. Aber das war so, ich fand das einfach dramatisch, gerade nach so einer 6-0-Niederlage, wie die Mannschaft aus der Oberpfalz da aufgetreten ist.
Aber also da stimme ich dir jetzt schon zu. Das ist allerdings, würde ich schon sagen, ein Eindruck, der auch sehr stark von der zweiten Halbzeit trotzdem noch gefärbt ist, weil Regensburg da nochmal viel, viel schlechter war. Und was ich halt trotzdem nochmal, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt irgendwie anmerken würde, ist, ich möchte erstmal sehen, ob die Fortuna nach so einem Rückschlag genauso in Ruhe, wie sie das dann jetzt letztendlich dann am Freitag gemacht haben, das Spiel dann weiterspielt, wie sie es halt auch jetzt beim Stand von 0-0 gemacht haben. Oder ob dann vielleicht doch wieder irgendwie die Köpfe runtergehen und man anfängt irgendwie an sich zu zweifeln.
Also ich finde, ich habe diese Saison eine Fortuna gesehen, die es nicht ins letzte Drittel schafft, die vielleicht irgendwie Probleme über außen hat, aber ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die sich hängen lässt. Vor allem nicht, wenn sie nach 10 Minuten irgendwie 1-0 zurückliegt. Deshalb glaube ich, dass das kein großes Problem gewesen wäre. Und auch nach der ersten Halbzeit, da war eher das eher so ein Gefühl, ja, leck mich am Arsch, dass wenn die das hier nicht gewinnen, dann was sollen die sonst noch für Spiele nicht gewinnen? Was sollen die denn für Spiele gewinnen? Weil ich fand einfach Regensburg so schlecht.
Ja, ich auch.
Ja, ich will nur mal anmerken, die Fortuna hat halt diese Saison 3 Spiele gewonnen und in allen 3 Spielen hat man halt in den ersten 5 Minuten eine 100%ige Torchance für den Gegner abgegeben. Das war gegen Paderborn so, das war gegen Magdeburg so und das war jetzt auch gegen Regensburg so. Wenn der Gegner die nicht macht, dann ist Fortuna halt in der Lage, die Spiele zu gewinnen. Die anderen Spiele hat Fortuna halt alle nicht gewonnen.
Ja, aber das ist jetzt kein gutes Gegenargument. Das wäre ein gutes Gegenargument, wenn die in den Spielen das Tor gemacht hätten in den ersten 5 Minuten. Also ich fand halt einfach, also wir können ja auch weitergehen, wie die Fortuna es schafft, in dieses Spiel zu kommen. Und sie war halt in allen Bereichen halt besser. Also zum Beispiel auch im zentralen Mittelfeld über Großteil der ersten Halbzeit, wo halt auch nicht alles geklappt hat für die Fortuna. Aber das ist ja so ein bisschen, wenn man sich das spielzerstörerischen Akt der Regensburger anguckt, mit Thalhammer und Gimba, halt so ein bisschen das Prunkstück des Zerstörens. Die waren beide einen Kopf größer als Hendrix und Sobotka. Und Sobotka und Hendrix haben die halt einfach, die haben halt 2 Kämpfe gewonnen, als es gefährlich worden ist. In der ersten Halbzeit. So hat die Fortuna es geschafft, sich zu stabilisieren und dann mit den langen Bällen zu operieren. Und dann kann man sagen, ja, klar, hat man vielleicht weniger Platz hinten drin, aber von allen Flanken, die Fortuna geschlagen hat, in den 16er von Regensburg. Da haben die Regensburger Innenverteidiger am wenigsten dazu beigetragen, dass die nicht reingegangen sind, sondern es waren entweder schlecht geschlagene Flanken oder es hat ein Fortuna-Stürmer halt Mist gebaut. Ja, aber das fand ich schon krass. Die haben es nämlich nicht geschafft, da halt hinten quasi so zwei Türme zu sein, die halt alles rausköpfen, sondern es war halt immer irgendwie, oh, das kann man halt irgendwie auch gefährlich aufs Tor bringen. Jetzt habe ich mich irgendwie in so einen wie scheiße Regensburg-Rand reingebracht. Aber ja, ich fand es einfach total, total krass, wie schlecht die waren.
Also ich muss sagen, dass ich Regensburg nicht so schlecht fand, mindestens in den ersten 15 Minuten. So bis dahin hat es irgendwie noch gedauert, bis Fortuna sich so ein bisschen zurecht ruckeln musste. Und das lag eben vor allen Dingen an Hendricks, der wirklich der absolute Schlüsselspieler in diesem Spiel war. Der hat dann auch eigentlich bei der zweiten Gelegenheit, wo er mal irgendwie einen wichtigen Ball schlagen muss, halt einen absoluten Katastrophenball irgendwie im Fuß. Da startet, glaube ich, Klaus auf rechts durch, ist eigentlich schon komplett frei und Hendricks schießt da irgendwie 10 Meter ohne Gegnerdruck am Mann vorbei und danach ist er einfach im Spiel drin und hat dann zusammen mit Sobotka da absolut dominiert und wirklich gar nichts mehr zugelassen. Und ich glaube, spätestens so nach 15, 20 Minuten konnte man dann auch sehen, dass das offensive Positionsspiel bei Fortuna sich dann halt zurechtgezuckelt hatte, dass da irgendwie jeder wusste genau, wo er zu stehen hatte, welche Laufwege er nehmen musste. Und das führte dann halt eben auch dazu, dass man dann langsam immer näher ans Tor herankam und sich dann auch die ersten wirklich guten Chancen erarbeitet hat.
Ja. Wovon dann einige brauchbar waren, aber keine. Jetzt so eine hundertprozentige, würde ich sagen. Auch dieser eine Schuss von Klaus, da tropft der Ball halt tatsächlich kurz vorher auf. Pettersson ist das. Das ist gar nicht so einfach, den da zu nehmen. Aber man hatte ein so klares Übergewicht, dass ich eigentlich in der Phase hoffnungsfroh war, dass man eigentlich auf jeden Fall mit einer Führung in die Pause geht. Und deshalb stimme ich da auch Jan zu. Und man hat in der ersten Halbzeit schon ganz klar gesehen, in welche Richtung das gehen kann. Man hat halt nur die Tore halt nicht gemacht.
Also zum Beispiel in der 30. Minute halt dieses...
Bisschen Lou beipflichten. Es stand halt 0-0 zur Pause. Wenn es 1-0 zur Pause für Regensburg gestanden hätte, wenn die in dieser dritten Minute ein Tor gemacht hätten, dann bist du in so einer Halbzeit und dann kann sich Regensburg, die haben ja wirklich versucht zu verhindern, wo sie nur konnten und hatten halt Glück, dass da Dinger nicht reingefallen sind vorne von der Fortuna. Und deswegen war ich nicht davon überzeugt, dass man auf jeden Fall, also es war klar, die müssen halt ein Tor machen, Fortuna, weil dann bricht Regensburg halt so oder so auseinander, weil die halt ja nach vorne gar nichts reißen können. Aber mit dieser Destruktion haben sie, naja, schon auch mit Glück oder Unvermögen seitens der Fortuna, dieser Konter war ja eine totale, also da muss man ja dann das Tor schießen, nach dieser Pettersson-Chance schon. Aber deswegen, also natürlich waren die furchtbar schlecht. Aber ich fand nicht, dass es eine Garantie dafür gab, dass Fortuna da jetzt ein 4-1 draus machen würde. Weil bis zur Pause ist Regensburg damit auch irgendwie durchgekommen.
Ja, und halt auch daran liegt, dass die... Ja, aber halt nicht aufgrund ihrer eigenen Leistung, sondern halt... Also, was war denn der Spielplan von Regensburg? Ihr habt es ja alles schon gesagt. Halt destruktiv zu sein, halt die Fortuna zu behindern und so weiter. Und das wäre ja genauso gewesen, die haben ja beim 0-0 schon so gespielt, ob es 0-1 stehen würde. Klar kann man sagen, die hätten vielleicht die Kette noch ein bisschen irgendwie 5 bis 10 Meter nach hinten geschoben. Okay. Ja, aber da war halt individuell, da hat so viel nicht gepasst bei Regensburg, ja. In der 30. Minute, wo Kownacki halt dann den Abschluss hat, der kriegt den Ball von Sobotka nach dem Ballgewinn und kann dann alleine unbedrängt einmal quer durch die Mitte ziehen.
Aber warum?
18 Meter vom gegnerischen Tor.
Aber das liegt doch daran, weil genau das funktioniert, was die Fortuna halt an dem Tag halt umsetzen wollte. Und das ist halt genau wie Regensburg eben auch über Wandspiel halt auf die zweiten Bälle gehen. Und dieser Raum, der sich da eröffnet, dieser riesige Raum zwischen der Abwehrkette und der Mittelfeldkette, der entsteht doch nicht, wenn Regensburg weiter so, also wenn die halt tiefer attackieren, glaube ich.
Ja. Aber es gab überall Raum. Es gab ja nicht nur in einem Bereich Raum für Fortuna.
Ja, das stimmt.
Es gab überall. Es war die Mitte, durch Kovnatski läuft durch die Mitte, ja. Das gab Raum. Und wenn da halt Karl in einer Reihe außen gestanden hätte, dann hätten die halt zweistellig zur Halbzeit. Ja, das ist ein sehr polemischer Satz, ne? Aber der hätte ja sonst was mit denen veranstaltet. Und es lag ja einfach dann auch so, die hatten auf außen so viel Platz, Pettersson hätte da irgendwie Busse parken können. Auf außen in der ersten Halbzeit. Das war einfach. Sorry, wir haben jetzt, glaube ich, jede dumme Metapher genutzt, um zu beschreiben, warum das Regensburg sehr schlecht war. Das
Regensburg wirklich extrem schlecht war. Wirklich eine sehr schlechte Fußballmannschaft.
Also ich habe auf jeden Fall zur Halbzeit gedacht, so, verdammt, jetzt steht es 0-0. Wahrscheinlich wird der Trainer jetzt auch Regensburg nochmal neu sortieren. Aber wirklich, in der ersten Halbzeit hat das halt nicht funktioniert und es stand 0-0. So.
Und die Eier halt eben auch daran, dass die Fortuna auch einfach ihre Sachen liegen lässt. Ne? Also es gibt halt diesen Abschluss von Kovnatski, der da wirklich, haben wir darüber geredet, völlig frei durchspazieren kann. Der kommt dann am 16er zentral vor dem Torwart mit links zum Abschluss. Und dann kommt da so ein kümmerliches Schüsschen, so ein Kullerball halt, der wirklich zentral auf den Torwart geht bei rum. Also da muss man halt von einem Spieler wie Kovnatski schon eigentlich auch was Besseres erwarten. Und und ganz kurz vor der Halbzeit ja eigentlich vielleicht die größte Chance des Spiels bis dahin. Oder vielleicht auch die größte Chance des Spiels. Die
Chance des Spiels, ja.
Ganz generell.
Aus dem Spiel heraus. Es gab ja noch einen Elfer.
Ja, also wirklich, die Regensburger verlieren halt, ich weiß gar nicht, was da genau vorher passiert, aber die verlieren wirklich extrem dämlich den Ball. Pettersson hat dann viel Raum, macht das mit dem Verzögern dann eigentlich nicht so richtig gut aus der zentralen Position, sondern hätte da eigentlich nochmal den Körper vom Regensburger Verteidiger, der dagegen drei Düsseldorfer verteidigen muss, so drehen können, dass sich die Laufrichtung nochmal ändert. So nimmt er dann halt die Laufrichtung mit Regensburger Verteidigers. Der ist dann relativ nah bei Klaus dran, der aus der Halbrechten dann trotzdem frei vom Torwart halt abschließen kann. Wenn er da in die Mitte legt, nochmal zurück auf Pettersson, steht es, glaube ich, 1-0. Wenn er ganz rüber legt zu Kovnatski, steht es wahrscheinlich auch 1-0. Wenn er da irgendwie vernünftig abschließt, steht es auch 1-0. Aber er wählt irgendwie Option 4 und schießt dann dem Torwart genau zentral in die Beine, wollte ihn da wahrscheinlich tunneln. Das klappt halt leider nicht. Also das war schon eine riesige Chance. Und spielt dann, glaube ich, den Regensburgern wirklich extrem in die Karten, dass es da eben noch 0-0 zur Halbzeit steht. Und mein Eindruck war ehrlich gesagt, dass eigentlich alle ganz zufrieden in die Pause gegangen sind. Also ich glaube, der Regensburger Trainer war eigentlich relativ zufrieden, weil die Regensburger schon irgendwie das Spiel bekommen haben, das sie wollten. Sind da irgendwie nicht komplett umgegraben worden von Fortuna. Die Fortuna hat eigentlich genau ihren Plan halt umgesetzt, weil man Regensburg gematcht hat in dem, was sie tun wollten und es eigentlich geschafft hat. Durch die besseren Einzelspieler, die besseren Situationen irgendwie heraufzubeschwören. Und auch der Schiedsrichter war irgendwie, glaube ich, ganz zufrieden damit, dass er halt ein bisschen verfrüht irgendwie schon zur Pause gepfiffen hat. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, so wie ich einiges nicht so richtig verstanden habe, was er gemacht hat. Aber der hatte, glaube ich, nicht so richtig Bock auf Fußball an dem Tag.
Ja. Also es überrascht mich, dass ich diese Einschätzung nicht teile, aber gerade zu
Regensburg. Die Regensburger hatten das erreicht, was sie wollten, weil es halt 0-0 stand.
Ja.
Genau. Aber Fortuna konnte nur unzufrieden in die Pause gehen.
Ja.
Also ich meine, da waren jetzt, wir haben jetzt nicht alle Szenen besprochen. Da war noch dieser Hacken-Abschluss, den Stojanovic aus der Ecke holt, ein Kopfball von De Weijs. Also da waren ein Haufen Chancen. Dass das 0-0 steht zur Pause, ist wirklich ein Hohn. So.
Ja,
Zwischenzeitlich gibt es da noch einmal einen Schuss von Schipnowski, aber insgesamt kam ja auch nicht mehr viel dann von Regensburg, als diese Chancenhäufung war. Und manchmal gab es auch so Halbchancen, wo man sich schon ins letzte Drittel gut gespielt hatte, aber dann die falsche Entscheidung trifft und überhastet war, wo ich halt sage, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Spiel jetzt, dieses 4-0 mit vier unterschiedlichen Torschüssen auch dazu führt, dass man in der nächsten Woche ein paar von diesen Situationen ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen und mehr Ruhe zu Ende spielt und dass das auch einen positiven Einfluss haben kann auf die Mannschaft, die zweite Halbzeit, die wir jetzt besprechen werden.
Ja, also ich glaube, dass Daniel Thune halt zufrieden sein konnte, weil sein Plan eigentlich aufgegangen ist, nur die Spieler haben es halt noch nicht vollendet zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, wenn man ein Grundvertrauen in Fortuna Düsseldorf hätte, dann hätte man gesagt, ja gut, die werden halt irgendwann ihre Tore machen. Lass die nochmal 45 Minuten spielen und dann geht das hier 4-0 aus. Aber das Vertrauen...
dafür muss Daniel Thune noch ein paar Winning Streaks hinlegen, damit man dieses Vertrauen zur Fortuna, also so zwei Saisons lang oder so, dann denkt man irgendwann, ja, die machen das schon.
Ja, ich war einfach nur ein bisschen verärgert. Das ist halt einfach, dass es noch nicht 1 oder 2-0 stand. So, das, sonst war das ja einfach Meckern auf hohem Niveau, weil man ja gesehen hat, dass die Fortuna Torchancen kreiert und das ist ja auch gut.
Ne? Eine Frage zur zweiten Halbzeit. Ich habe gelesen, dass Regensburg dann in der Defensive umgestellt hat. Ist euch das aufgefallen? Mir ist es nicht aufgefallen. Also ich habe nicht drauf geachtet.
Also ich habe jetzt nicht direkt die Spieler zuordnen können, aber dass sie was umgestellt haben oder was anders gemacht haben, hat man ja eine Zeit lang gemerkt. Weil also Fortuna ja wirklich bis zum 1-0 dann auch erstmal nicht so zum Zug gekommen ist.
Ja, die sind halt irgendwie sehr viel giftiger und haben mehr Fouls und keine Ahnung was. Und es kam kein richtiger Spielfluss auf, was clever ist von Regensburger Sicht. Aber was sie da genau gemacht haben, wir waren zusammen vorher in der Altstadt, Moritz, wenn du dich erinnerst, habe ich jetzt auch nicht mehr ganz genau mitgeschnitten.
Ich habe es auch wirklich nicht verstanden. Also auf jeden Fall war es so, dass ich in der 57. Minute mir dann aufgeschrieben habe, da kommt irgend so eine Halbfeldflanke von Zimmermann. Das war so das erste offensive Lebenszeichen in der zweiten Halbzeit von Fortuna. Und ich meine, das war schon eine Zeit lang, haben die es ganz gut hingekriegt, Fortuna nicht mehr in die gefährlichen Räume zu lassen. Umgekehrt war das allerdings auch so. Das war Neutralisieren auf mittlerem Niveau.
Ja. Ja, aber stimmt schon, dass eigentlich die ersten 10 bis 15 Minuten wirklich eher an Regensburg gingen, ohne dass sie da wirklich jetzt was entwickeln konnten. Und die Fortuna, als sie dann, glaube ich, auf diese Umstellung vermutlich wieder ganz gut irgendwie reagieren kann, schafft es dann wirklich mit der ersten guten Chance der ersten Halbzeit dann eben auch direkt in Führung zu gehen. Und das ist dann ja, wie man dann ja auch später sieht, eigentlich der absolute Dosenöffner. Danach bricht dann ja wirklich der Damm komplett. Wie wirklich auch häufiger in dem Spiel schafft es die Fortuna halt Peterson im linken Halbraum ganz gut durchzuspielen. Der hatte da immer wieder Situationen. Also das war halt auch so, also Peterson hatte eh unglaublich viel Platz. Also ich weiß nicht, bei wie vielen Durchbrüchen auf rechts Peterson wirklich, das sieht man dann im Stadion ja meistens noch viel deutlicher, wie viel Platz er da irgendwie ganz alleine auf links hatte. Und auch immer wieder, wenn die Fortuna dann über links kam oder durch die Mitte, hatte er dann im linken Halbraum einfach mal 10 Meter grüne Wiese vor sich. So auch da legt dann nochmal auf Kovnatski rüber, der sich da unglaublich gut physisch behauptet. Also wirklich wieder eine dieser typischen Kovnatski-Situationen, wo man denkt, das müsste er eigentlich können und er kann es halt auch. Behauptet da den Ball und legt den halt auf Ginczek rüber. Und ja, der macht das dann auch wirklich mit einem wirklich richtig starken Abschluss in die kurze Ecke. Wird jetzt hier, glaube ich, auch schon fast zu so einem kleinen Running Gag von mir aus, aber sieht der Torwart da gut genug aus? Muss man den nicht vielleicht, also ich weiß nicht, ob man den haben können muss, weil der Schuss ist wirklich extrem hart und vielleicht sogar noch so minimal abgefälscht, aber die kurze Ecke ist schon auch ziemlich weit offen, oder?
Ja, würde ich auch sagen, aber ist natürlich trotzdem sehr, sehr gut im Stile eines echten Stürmers, auch sehr platziert und hart abgeschlossen, aber ja, die Ecke ist auf.
Ja, das war halt, wie ihr gesagt habt, der erwartete Knotenlöser. Danach ging es da nieder mit Regensburg und bergauf mit der Fortuna.
Ja. Ja, bei Regensburg ja dann irgendwie versuchen musste, natürlich ein bisschen zu spielen. Und konnten sich halt nicht mehr auf die Verkürzung der Netto-Spielzeit konzentrieren, sondern mussten ja jetzt irgendwie ein bisschen was vom Spiel haben. Und da, das fand ich den echten Offenbarungseid eigentlich. Weil da hast du wirklich gesehen, dass da überhaupt nichts funktioniert. Wahrscheinlich, vielleicht ist es auch ein mentales Problem, aber die konnten sie ja dann wirklich herspielen, wie sie wollten.
Ja, tatsächlich muss ich da nochmal zu Vergleich erste, zweite Halbzeit reingrätschen. Also man hatte genauso viele gute Chancen auch nach dem 1:0 wie in der ersten Halbzeit, nur man hat sie jetzt halt genutzt.
Eiskalt, ja.
Ja, also zum Elfmeter, also ich habe keine Ahnung, ob Zimbo da hofft, dass Klaus an den Ball kommt oder schon auf, wenn er nicht an den Ball kommt, den Elfmeter spekuliert, aber ein ganz grandioser Pass und ein guter Laufweg und ja, ich weiß nicht so genau, was draus wird, wenn Klaus den Ball da annimmt, aber er nimmt das Geschenk des Regensburgers dann an und klarer Elfmeter. Und dann gibt's die Absprache, die Fortuna-Fans das Herz aufgehen lässt, weil ein echtes Team auf dem Platz steht. Der Elfmeter wird von Ginczek ganz großherzig Kova überlassen, der es sich auch wirklich verdient hat. An diesem Tag wieder eine gute Leistung und der schweißt den dann rein zum 2:0.
Boah, wie gut ist dieses Timing von Zimbo bevor der Elfmeter entsteht, oder? Wie der halt wirklich genau noch auf den richtigen Moment wartet, während sich halt Klaus seinen Laufweg zurechtlegt, um den Gegner dann perfekt kreuzen zu können. Und dann spielt den Zimbo halt wirklich genau wohltemperiert, extrem perfekt. Also ich meine, den Steckpass spielt ja Diego Maradona auch nicht so viel besser.
Und, man nennt es auch einen wohltemperierten Zimbo.
Ja, und wirklich, und ich glaube, wir lieben es einfach alle so sehr, wie halt Felix Klaus bei höchstem Tempo halt irgendwie noch die Körperbalance hat, um dann halt irgendwie noch an die richtige Stelle die Hacke irgendwie rauszustrecken. Wird er getroffen und ja, das ist wirklich auch nett, dass dann da Ginczek Kovnatski den Ball überlässt. So wird das dann halt weitergegeben von Stürmer zu Stürmer zu Stürmer, die sich gegenseitig die Elfmeter überlassen. Und Ginczek hatte sein Tor und so bekommt dann auch Kova sein Tor. Und ich glaube, spätestens nach dem 2:0 war es dann ja irgendwie auch mehr oder weniger gegessen. Also ich glaube, Ginczek hat ja auch Kova irgendwie gesagt, hier, nimm den Ball, entscheide das Spiel. Soll ja irgendwie sowas wie das Zitat gewesen sein. Und das Spiel mehr oder weniger entschieden war, hat dann ja anscheinend auch Tune gedacht, weil er sich dann entschieden hat, den Captain und Innenverteidiger Hoffmann auszuwechseln, einfach nur für den Fall, dass er sich noch eine dumme weitere zweite gelbe Karte holt. Ja. Einfach kein Risiko eingegangen und Christoph Klara gebracht.
Und Schinter Appelkamp für Pettersson, ja. Ja.
Also ist halt auch ein guter Innenverteidiger, den man da von der Bank bringen kann. Und auch mal.
Ja, so kriegen alle ihre Spielzeit. Das ist ja.
Fand ich auch clever gemacht, auch mit Appelkamp den zu bringen. Auch wenn Pettersson, glaube ich, so ein bisschen, man sah dann, als er rausging, dass Daniel Ginczek ihm dann sah so aus, als ob er ihm gut zureden würde, so von wegen, ja, ich weiß, du bist gut im Spiel und heute könnte noch mehr für dich gehen, aber hey, komm, hol dir einen Applaus ab, alles gut. Ich glaube, Pettersson war so ein bisschen angefressen, dass er da raus muss, was ich auch verstehen kann, weil halt wirklich, er hat selber gemerkt, wie viel Platz er hat und wie.
Hat relativ viel Platz.
Ja, hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, an diesem Tag Fußball zu spielen. Und dann war ja auch lange Zeit so ein Spiel, wo ich dachte, okay, es bleibt vielleicht auch einfach beim 2:0, weil hier keiner mehr irgendwie. Es plätscherte dann doch sehr arg, muss man sagen, weil Regensburg nicht konnte und die Fortuna einfach mit so einer 2:0-Führung und relativ ungefährdet durch dieses Spiel dann gecruised ist, bis man dann plötzlich doch traf.
Ich hatte ja schon das Gefühl, dass die auch durchaus Bock hatten auf das 3 und 4-0, aber dass man ja eh das ganze Spiel lang sich schon irgendwie in Geduld üben musste und da war dann erst recht der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt warten wir für den richtigen Moment und dann machen wir auch das dritte.
Ja,
ich hatte nicht das Gefühl, dass die so dachten, ach, jetzt hören wir hier auf und wir brauchen ja nicht mehr Tore, sondern die Frage ist so, wir brauchen die ja jetzt nicht sofort, sondern halt dann, wenn sie fallen.
Ich meine, dass man dann mit der letzten Konsequenz auf das dritte geht und muss man ja auch nicht. Ich glaube, dass es auch extrem wichtig in dem Spiel war, am Ende nicht noch irgendwie ein Gegentor zu fangen, um endlich mal einen zu Null zu halten. Und das hatten die mit Sicherheit im Kopf und haben gesagt, ja, wir gucken mal, was noch geht. Und es ging ja dann noch zweimal. Ich habe mir aber auch zwischen dem 2 und 3 zu 0 nichts Erwähnenswertes außer den zwei Auswechslungen aufgeschrieben.
Ich glaube, das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, so aus dem Gedächtnis heraus, war, dass wir uns so in der 75. Minute haben Moritz und ich uns im Stadion angeguckt und halt uns gegenseitig gesagt, Junge, du musst hier heute zu Null spielen. Du musst hier zu Null spielen. Das ist halt so wichtig, dass man endlich mal ein Spiel zu Null über die Bühne bringt in der Saison. Und gegen diesen Gegner, du kannst es dir nicht erlauben, dich jetzt noch einzufressen, auch wenn du das Spiel trotzdem gewinnst. So, das ist einfach, es ist absolut wichtig für die Mannschaft und, weiß ich nicht, für den Torwart, für die Innenverteidiger. Das gibt dann, glaube ich, nochmal so einen extra Push und das hat man dann ja zum Glück auch geschafft.
Kann ich nur das.
Indem man kontrollierte Offensive die Regensburger vom eigenen Tor weggehalten hat. Also auch da wieder Ginczek beteiligt, vorher noch innerhalb von 2 Minuten zweimal mit wichtigen Ansprachen vielleicht einen großen Beitrag zum Mannschaftsklima beigetragen, indem er da auf Kownacki und auf Peterson einredet und da weicht er dann nach rechts aus, legt er nochmal in die Mitte auf Felix Klaus und ich glaube, bei allem Weiteren müssen wir so ein bisschen auf euch Fernsehzuschauer und Oberrangzuschauer zurückgreifen, Moritz und ich, damit ihr uns auch mal beschreibt, wie Klaus denn da genau über die Linie bekommt, weil also das Letzte, was ich halt gesehen habe, ist, dass der eigentlich ziemlich gut auf den ersten Pfosten durchläuft, dass der Ball dann aber eigentlich ihm so leicht in den Rücken gespielt wird und für ihn kaum noch zu erreichen ist. Deswegen habe ich felsenfest gesagt, als der Ball dann irgendwie im Tor war, das war ein Eigentor.
Also wir konnten auch nur mutmaßen aufgrund der Laufgeschwindigkeit, mit der Felix Klaus in den Sichtbereich der Fahne eingetreten ist, wo er ungefähr sein würde und dass dieser Pass wahrscheinlich ein bisschen zu weit nach hinten gespielt sein würde, weswegen das dann sehr wahrscheinlich ein Eigentor eben war.
Ja, also er merkt, der Ball kommt ihm ein klein bisschen zu weit nach hinten und probiert irgendwie abzustoppen im Prinzip, um noch irgendwie einen Fuß dran zu bekommen und stolpert dadurch und kriegt den Ball dann noch abgelenkt. Also wenn er das genauso wollte, dann Hut ab.
Wollte er so. Ja. Also da, es gibt überhaupt keinen Zweifel.
Also anhand von dem, was ich halt auf dem Stadionbildschirm dann noch gesehen habe, in der Wiederholung, würde ich halt sagen, ich glaube, der schießt sich sogar mit rechts noch ganz leicht ans Standbein, was halt dafür sorgt, dass er halt den Torwart halt komplett aus der Verlosung nimmt für diesen Ball, weil der einfach damit nicht rechnet und für mich sieht es einfach aus, als ob er, auch wenn er da vielleicht stolpert, einfach auch wieder eine unglaublich gute Körperbeherrschung hat. Dass er irgendwie an diesen Ball, der ihm da halt einen halben Meter in den Rücken gespielt wird, im Vollsprint irgendwie trotzdem noch drankommt, indem er irgendwie mit dem rechten Bein halt so nach hinten reicht. Keine Ahnung, wie er das macht, aber macht es halt wirklich stark. Wenn vielleicht auch nicht komplett so gewollt.
Ja, aber also die Zeitlupen im Fernsehen sind auch nicht da gewesen, aber man hat andere Kameraeinstellungen. Er schießt sich da, glaube ich, nicht ans Standbein.
Nee, ich glaube auch nicht. Also das, was man in der Wiederholung auf YouTube sich angucken konnte, habe ich das auch nicht so gesehen.
Aber wunderschön, dass er jetzt, dass das dann schon der dritte unterschiedliche Torschütze war. Es ist einfach gut für die Jungs alle mal ein Tor zu machen, um Selbstvertrauen zu sammeln und tatsächlich habe ich mir dann auch nur die folgenden Wechsel noch aufgeschrieben. Da kam es dann zum Dreierwechsel, zur Spielzeit noch für Bar, Ioa und Hennings in der 83. Kownacki, Klaus und Ginczek durften runter. Und Bar und der andere eingewechselte Schinter Appelkamp sind dann maßgeblich am vierten Tor beteiligt. War schön, dass auch noch ein vierter Torschütze sich an diesem Tag in die Torschützenliste eintragen durfte. Obwohl man sagen muss, der Assist, der geht ja tatsächlich an den Regensburger Faber, der auf seiner rechten Seite ja auch Pettersson so im Spiel mehr oder weniger freie Hand gegeben hatte. Also gebrauchter Tag für ihn. Und wenn man den so serviert bekommt, dann muss man als Appelkamp den natürlich auch reinmachen. Wunderschön. War mit Sicherheit frustriert. Jetzt hat er ein Tor gemacht. Und nächste Woche werden im Training mit Sicherheit die Karten neu gemischt.
Ich würde sagen, der Assist geht an Florian Kastenmeier, der hervorragend in Kujuba in den Lauf spielt, der zeigt, wie schnell er ist und was er der Fortuna noch leisten bringen kann. Denn man hat auch bei dem Spiel, wo Flo Kastenmeier eben keine Defensivarbeit machen musste, eben gesehen, was er dieser Mannschaft bringen kann, gerade wenn man, wie das Daniel Thun sich ja überlegt hat, mit langen Bällen operiert, mit Daniel Ginczek vorne drin, der Bälle bekommen soll. Und eben diese Bälle von Kastenmeier immer so nach vorne rechts, wo dann eben auch Bar dann lauerte und nach vorne durchzog. Da würde ich ihn nochmal erwähnen wollen und eben diese wirklich vielen, vielen guten Bälle, die er lang gespielt hat, immer wieder. Auch vor diesem, ich glaube, vor der Pettersson-Chance in der ersten Halbzeit, nee, der Klaus-Chance in der ersten Halbzeit, ist es auch ein langer Ball von Kastenmeier, der diese Chance kreiert, mehr oder weniger. Und ja, Schinter Appelkamp ist fast schon peinlich berührt, dass er, also bei dem Regensburger sagen muss, ey Leute, tut mir das leid, aber den muss ich jetzt wirklich machen, als er ihn da über die Linie schiebt.
Ja, und ich glaube auch wirklich ein ganz wichtiger Moment für Kujuba, weil natürlich sind da einige Sachen bei Regensburg, die nicht funktionieren, die geben da größtenteils Geleitschutz, aber ihm gehört halt auch wirklich ein extrem großer Teil vor dem Tor, weil er da einfach mit einer Bewegung, mit ein bisschen Tempo halt den Regensburger halt komplett rausnimmt und einfach die ganze Regensburger Abwehrformation komplett zum Kollabieren bringt und was, glaube ich, auch wieder zeigt, dass da zumindest in der Theorie die Fortuna auch eine ganz große Waffe für den Rest der Saison hat. Und wenn man es sich mal erlauben kann, vielleicht auch defensiver ein bisschen instabiler zu stehen, kann man da eben auch drauf bauen. Und wenn man halt jemanden wie Kujuba so viel Platz lässt, wie das die Regensburger da eben tun, dann nutzt er das halt einfach ganz eiskalt aus. So. Und ich glaube, das ist schon eine systematische Szene irgendwie auch. Also das ist schon noch was er einfach reproduzieren kann, wenn er halt diesen Platz bekommt. Und alleine dadurch, dass man vielleicht dann irgendwie auch nach ein, zwei Spielen mal weiß, was er aus diesem Platz macht, werden sich Gegner dann auch gegen die Fortuna, wenn er dann auf dem Platz steht, auch noch defensiver aufstellen und noch weniger Raum geben, was ja dann auch wieder anderen Spielern mehr Freiheiten geben könnte.
Das eine ist natürlich den Raum, den er bekommt, aber dann geht er ja auch ins Dribbling, ins 1 gegen 1 oder 1 gegen 2. Also ist so klar, das Tempo ist super, aber eben das Dribbling ist auch super. Und ich fand, der sah sah auf jeden Fall robuster aus, als ich dachte, so jetzt in echt, so körperlich stärker. Dafür, dass er halt 19 ist und ich hatte ihn irgendwie mir etwas schmächtiger vorgestellt, also dachte, das ist eher so ein kleinerer, schmächtigerer Tempo-Dribbler, aber mit der Statur sind die Chancen auch größer, sich auch mal gegen Verteidiger durchzusetzen, die einem quasi in die Hacken treten und man lässt sich nicht so leicht wegschubsen.
Ja, der hat halt eine Saison englische dritte Liga gespielt, so, ne? Ich meine, das geht wahrscheinlich irgendwie auch nicht ohne, dass du halt irgendwie eine gewisse körperliche Robustheit irgendwie mitbringst.
Du brauchst den Körper eines Wrestlers, oder?
Wahrscheinlich irgendwie schon, ja. Wo wir jetzt gerade schon kurz...
Ich möchte noch einmal darauf zu sprechen kommen. Mit Sicherheit ist das sehr langfristig gedacht, was ihr da eben gesagt habt mit der Option. Also ich finde, dass man den Bar bringen kann, wenn man 3-0 führt, dann sollte man ihn bringen, damit er sich so Selbstvertrauen holt. Und gegen eine vielleicht sich schon etwas müde gelaufene Abwehrkette kann man ihn auch immer mal bringen. Ich sehe ihn jetzt aber wegen den Minuten, die wir uns anschauen konnten, noch nicht auf der Höhe irgendwie gerade in den Konkurrenzkampf um die Startelf einzugreifen.
Daher auch kam, glaube ich, auch nach dem Spiel meine populistische These, die ich da laut verkündet habe. Kujuba ist der beste Spieler der zweiten Liga, wenn man mit zwei oder mehr Toren Abstand führt. da ist vielleicht ein kleines Körnchen Wahrheit dran. Und ich möchte aber auch nur, das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist, auf noch auf einen anderen Spieler verweisen, an den ich da so ein bisschen gedacht habe, und nämlich auf Dodi Lukebakio. Auch jemand mit extrem großen Schwächen in der Defensive, der sich oft nicht an die Vorgaben für den Verbund gehalten hat. Aber einfach alleine mit der Gefahr, die er ausgestrahlt hat, so viel ausgestrahlt hat, dass man ihn halt trotzdem selbst in der Bundesliga aufgestellt hat.
Also was Kujuba übrigens defensiv leistet, kann ich nicht einschätzen nach den Minuten, die ich gesehen habe. Deshalb würde ich das jetzt auch gar nicht irgendwie den Vergleich. Ich
berufe mich da jetzt auf das, was Daniel Thun gesagt hat.
Okay. Und was er offensiv leistet, kann ich ehrlich gesagt auch nicht einschätzen. Also ich meine, er geht da ins Dribbling und er ist schnell. Das hat man gesehen. Aber dieses Zuspiel, was dann am Ende mittelfristig zu diesem Tor führt, das ist dann auch abgefälscht. Er hat den Kopf unten, er spielt halt aufs Geratewohl mal vorne rein. Also mal piano, bevor wir jetzt einen Spieler als langfristigen Heilsbringer hier...
hat keiner gemacht übrigens, zu keinem Zeitpunkt.
Ja. Also und wenn es mir hier nicht mehr erlaubt ist, anhand von 5 Minuten den Spieler komplett zu überhypen.
Wir müssen ja jetzt erstmal unsere beiden Heilende Tanaka und Appelkamp wieder in die erste Elf bringen. Ja,
das ist ja auch
eine ganz... Dann gucken wir, wer der Nachfolger ist.
Das ist ja auch eine ganz interessante Frage, wenn wir dann gleich auf den nächsten Gegner schauen, ob das passend wäre. Aber ich möchte vorher euch noch fragen, um dieses Spiel rund zu machen. Wisst ihr eigentlich, dass ihr gerade an einer Premiere hier teilhabt? Das erste Spiel, Ligaspiel muss ich sagen, Pokalspiele gab es, das wir hier besprechen im Podcast, wo Fortuna 4 Tore geschossen hat.
Wann war das jetzt? Ich glaube, in der Rückweg auf der Bahn haben wir auch überlegt, wann Fortuna das letzte Mal so hoch gewonnen hat. Da ist das Schalke-Spiel eingefallen und davor ehrlicherweise nur das 5:0 in Karlsruhe in der Aufstiegssaison 2012. Weil da uns noch was durchgerutscht ist, aber müsste lange her sein.
Also ich hab jetzt noch mal so ein paar Sachen nachgeguckt. Das letzte Mal 4 Tore in einem Ligaspiel, 31. Spieltag 18-19, 4-1 gegen Bremen. Raman, Karaman, Henning, Suttner. Das letzte Mal mit 4:0 war natürlich auf Schalke. Lukebakio, Kovnatski, Raman, Kovnatski. Und das letzte Mal 4 Tore in einer Halbzeit, weil das haben wir ja diesmal auch gesehen, war das 4:1 gegen Hertha BSC in derselben Saison, 11. Spieltag. Usami, Hennings, Raman. Und weil so oft der Name Raman gefallen ist, kam ich nicht dran vorbei, einfach nochmal einen kurzen Blick auf Benito Raman zu werfen, der tatsächlich ja mittlerweile beim RSC Anderlecht kickt, zu Kurzeinsätzen kommt und aber jetzt auch in der Jupiler Pro League schon getroffen hat. Und mal sehen.
Ja, was Schalke den überbezahlt hat.
Nein, das ist natürlich nicht. Aber ein Name, der eben bei dem 4:0 gegen Schalke jetzt ja auch nochmal gefallen ist, David Kovnatski, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wie sehr ich mich gerade darüber freue, wie geil dieser Typ spielen kann, was der Typ drauf hat, was der für eine, also wie der Bälle quasi abschirmt, mitnimmt, wie der die am Fuß mitnimmt, wie er abspielt, wie er leider manchmal immer noch nicht super abschließt, aber das ist ja schon ein bisschen magisch.
Naja, der ein bisschen Herr magisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Also da werden noch die ein oder anderen Clubs am Mittwoch tief in die Geldbörse greifen.
Darauf setze ich ja noch.
Also ich finde es einfach sehr überraschend, dass er tatsächlich einfach aus Polen zurückkommt und jetzt wieder anknüpft an, also mal gucken, aber anknüpft an Leistungen, die er in seinem ersten Halbjahr bei der Fortuna gezeigt hat und so. Und okay. Man über, ich glaube, Cello, doch, haben wir auch einmal erwähnt, aber fand ich auch ziemlich großartig in dieser Rolle, wenn er nicht als Sechser auf der Position da kleben muss, hat er mehr Freiheiten, geht weiter vorne drauf, also er stand ja ein bisschen vor Jorrit Hendricks meistens oder ist weiter mit nach vorne gekommen und den fand ich auch ganz stark und er ist auch ganz stark, wenn er Meter machen kann und ja. So.
Zimmermann haben wir, glaube ich, schon erwähnt, den sollten wir, fantastisches Comeback, ganz, ganz hervorragendes Spiel.
Absolut.
Ja. Darf ich dann den finalen Schlusspunkt setzen unter dieses Spiel? Weil es gibt noch eine Beobachtung. Es gibt ja so Dinge, die hat man schon hunderte Male gehört und dann gibt es jemand anders, der es zum ersten Mal hört und der dann plötzlich irgendwas dazu sagt und denkt sich, ach scheiße, stimmt ja eigentlich. Nach dem Spiel in den Feierlichkeiten wurde ja auch O Düsseldorf gespielt. Ne? Ihr kennt es? Mhm. Ich will es jetzt nicht singen. Und neben mir stand ja Sam, der Amerikaner ist und der die Melodie sofort erkannt hat. Wisst ihr, was die Melodie ist von diesem O Düsseldorf?
Amazing Grace?
Ja, und weißt du, worum es in Amazing Grace geht und was das für ein Lied ist?
So ein Kirchenlied oder so, ne?
Ja, das ist ein Lied, da geht es um Sklavenhaltung. Es ist halt so ein bisschen, es ist geschrieben von einem Kapitän eines Sklavereischiffes, der quasi auf einer Überfahrt zu Gott findet und in diesem Lied das verarbeitet, dass er quasi diesen Sklavenhandel hinter sich lässt und jetzt religiös wird. Und Sam erzählt das so und ich dachte, ja, das stimmt eigentlich. Ist eigentlich ziemlich abgefuckt. Also es ist jetzt kein Geheimnis, also das wissen andere natürlich auch schon längst, aber es war halt so, okay, das werde ich jetzt nicht mehr vergessen können, dieses
Ding. Also ich meine, das gehört halt auch zu den Songs, also die hat man, glaube ich, mit Sicherheit das erste Mal im Stadion gehört, bevor man das erste Mal Amazing Grace halt gehört hat.
Ja, und
hat irgendwie deswegen halt diesen Zusammenhang schon gar nicht mehr groß hergestellt, aber ja, absolut richtig.
Es ist auch nicht, die Fortuna ist nicht der einzige Verein, der auch der Melodie Lieder hat und überhaupt, aber es ist jetzt so, okay, das kann ich jetzt nicht mehr aus meinem Kopf streichen. Ja.
Danke.
Mit dieser glücklichen Note gehen wir aber zu Heidenheim.
Ja, ich meine jetzt nicht noch darüber, dass der Schiedsrichter vor der abgelaufenen Zeit dieses schöne Spielchen schon beendet hat und die ganze letzte Minute nur noch auf seine Uhr geguckt hat, sondern ich schaue voraus auf den Freitag, wenn es gegen den FC Heidenheim von 1846 geht. Wie es in deren Vereinshymne auch so schön heißt. Damals ist der Fußballverein, nämlich der Fußballverein, gegründet worden. Wisst ihr Bescheid. Der FC Heidenheim ist eigentlich das absolute Synonym der Verlässlichkeit. Seit Jahr und Tag ist Frank Schmidt an der Seitenlinie. Man weiß immer genau, was man von Heidenheim bekommt. Und das bekommt man auch in dieser Saison wieder. Die Heidenheimer reißen wieder ihren Plan ab und stehen verlässlicherweise auch mal wieder ganz, ganz oben in der Tabelle, sind ein Tor besser als die Düsseldorfer und punktgleich, haben also auch dreimal gewonnen, zweimal unentschieden, einmal verloren, haben das vor allen Dingen ihrer stabilen Abwehr zu verdanken. Wie immer, man spielt ein hohes Mittelfeldpressing, man spielt vor allen Dingen das wahrscheinlich beste Gegenpressing in der ganzen Liga. Da muss man extrem drauf gefeit sein, dass man da die Fehler vermeidet und sofort sich irgendwie aus diesem Gegenpressing irgendwie intelligent löst oder, das kann man ja vielleicht auch schon wieder so ein bisschen vermuten, nachdem man das Regensburg-Spiel gesehen hat, die Bälle hoch und weit nach vorne kloppt. Die Heidenheimer schaffen es immer eigentlich, ihre Intensität irgendwie nach vorne zu bekommen. Also ich musste wirklich schon fast lachen, als ich mir heute dann nochmal die Zweitligastatistiken irgendwie aufgerufen habe, weil man erwartet, die Heidenheimer werden relativ weit vorne sein in den ganzen läuferischen Statistiken. Und dann sieht man halt, Platz 1 bei gelaufene Kilometer, Platz 1 bei Sprints und Platz 1 bei intensiven Läufen. Alles klar. Okay, also es wird darum gehen, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Meter zurückzulegen und auch den einen oder anderen Meter schnell zurückzulegen am Freitag. Aber das wird die Fortuna hoffentlich auch auf dem Zettel haben. Auch sonst ist von den Heidenheimern eigentlich nicht großes Hexenwerk zu erwarten. Man spielt traditionell entweder ähnlich wie die Regensburger das jetzt gemacht haben, ein schönes 4-4-2 mit Doppelsechs und starken Außen, schlägt richtig viele Flanken oder spielt das auch mal als 4-2-3-1, gerne auch wieder mit der einen Sturmkante als Wandkantenzehner in diesem 4-2-3-1 hinter einem anderen grobschlächtigen Stürmer. Allerdings ist es jetzt in dieser Saison ein bisschen anders, das variiert. Also man hat jetzt schon in 4 Spielen, man hat in 6 Spielen 4-mal eine andere Grundformation gespielt, hat da auch mal wirklich ein bisschen durchgewechselt. Die Grundprinzipien sind allerdings genau die gleichen. Von daher, glaube ich, ist da jetzt irgendwie auch nicht Wahnsinniges zu erwarten. Da wird jetzt nicht irgendwie mal mit einer Dreierkette gespielt oder mit 3 Stürmern. Also das würde ich nicht unbedingt vermuten. Was ganz interessant ist, dass die Heidenheimer einen ihrer spannendsten Spieler, das ist ein relativ junger, der Kevin Sessa, eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, jetzt ein bisschen zu so einer rechten Acht umgeschult haben in der Raute, die sie immer wieder gemacht haben. Also da würde ich mal sagen, auf den kann man ein bisschen achten, wenn man nicht auf den absoluten Schlüsselspieler Tim Kleindienst achten will. Der Torgefährlichste, ich glaube, der hat gegen die Fortuna auch immer sehr zuverlässig getroffen, auch wahrscheinlich derjenige, der da mit Abstand den größten Namen hat, hat man ja, glaube ich, für den Verein relativ untypische 3 oder 4 Millionen irgendwie dann nochmal aus Belgien zurückgeholt. Also der ist immer für ein Tor gut, über 1,90 groß, extrem kopfballstark, schafft es auch immer wieder gegen 2 Leute den Ball abzuschirmen und ist eigentlich auch der wichtigste Spieler der Defensive. Wenn der Ball vorne verloren geht, ist er halt immer als allererster drauf und war zum Beispiel in der letzten Saison der Spieler mit den meisten Foulspielen insgesamt, einfach weil er halt sofort am gegnerischen Strafraum halt schon den Gegenangriff unterbricht, wenn die erste Gegenpressing-Welle schief, also ins Leere läuft. War auch, glaube ich, der Spieler, der die meisten Luftduelle gewonnen hatte also zumindest offensiv und derjenige Spieler, der in die meisten Luftduelle gegangen ist. Also das ist wirklich der absolute Schlüsselspieler der Heidenheimer. Auf wen man noch achten sollte, ist, wenn es ans Verteidigen geht, der Kapitän Patrick Meinka, der Innenverteidiger, 1,95 groß, immer für ein Tor nach Standards gut. Und die werden geschlagen von Jan-Niklas Beste, letzte Saison noch an Regensburg ausgeliehen worden von Werder Bremen, jetzt fest verpflichtet von Heidenheim. Extrem guter linker Fuß, kann Linksverteidiger spielen, kann links außen spielen. Also auf die Standards muss man wirklich achten und auf die Flanken. Und das wird auch auf jeden Fall wieder der Heidenheimer Plan sein, eben genau über diese zu kommen. Trotzdem würde ich sagen, auch wenn Heidenheim ja historisch eigentlich immer eine extrem starke Heimmannschaft ist und wenn ich mal überlege, ich glaube, die Fortuna gewinnt er einfach nie. Also ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass Fortuna mal in Heidenheim gewonnen hätte, ohne es jetzt nachgeprüft zu haben. Würde ich trotzdem sagen, ich glaube, wenn man diese Leistung vom letzten Freitagabend gegen Regensburg schafft, nochmal aufzurufen, da hat man da auf jeden Fall auch eine gute Chance, was zu gewinnen. Und eigentlich würde ich auch vermuten, dass man da gar nicht so viel umstellen sollte, weder personell noch an der Herangehensweise, weil eigentlich würde man den Heidenheimer nur in die Karten spielen, wenn man da jetzt irgendwas ändert. Letztendlich hat die Fortuna trotzdem die besseren Einzelspieler wieder. Also würde ich, glaube ich, auch hoffen, man geht wieder auf das 4-4-2, dichtet das Mittelfeld mit Sobotka und Hendricks ab, spielt die langen Bälle auf Ginczek, damit die erst gar nicht im Gegenpressing irgendwie verloren gehen und hofft dann einfach wieder, dass die Einzelspieler das Spiel entscheiden. Wie seht ihr das?
Ja, was natürlich bei Regensburg überhaupt nicht gefragt war halt eine gute Defensivarbeit von Pettersson und Klaus. Da bin ich gespannt drauf, wenn Heidenheim da mehr Druck ausübt auf die beiden. Ob das dann im Verbund, also bei Zimbo als auch bei Gavori, weiß ich ja, was die können, aber eben es ist eine Mannschaftsaufgabe, das Verteidigen von außen Angriffen und da würde ich noch ein Fragezeichen hintersetzen, da ob das immer sattelfest ist, weiß ich nicht, aber das werden wir sehen am Freitag. Also ja, ansonsten unterstreiche ich das, was du gesagt hast.
Aber es wird auch eine gute Innenverteidigung ankommen. Anscheinend spielen ja viel auf diese Schränke da vorne drin. Und da habe ich großes Vertrauen.
Ja, das könnte man auch nochmal erwähnen, weil Jordy Device ja durchaus die ein oder andere Schwäche gezeigt hat in den letzten Spielen. Gegen Regensburg hat er auch ein bockstarkes Spiel gemacht, auch sehr abgeklärt nach hinten in den wenigen Gelegenheiten. Zum Beispiel bei dieser Hendricks verdattelt den Ball da am Anfang. Das ist schon Device, der da halt perfekt reinläuft und es dem dann auch nicht gut laufenden Stürmer von Regensburg auch maximal schwer macht in dem Moment. Also
Sprint einfach innerhalb. Ja.
Aber trotzdem ist für mich Heidenheim immer so ein Spiel, habe ich irgendwie schlechte Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob es auch stimmt von der Statistik, aber Heidenheim ist immer ein dreckiges, schwieriges Spiel. Ich wäre mit dem Punkt, glaube ich, am Freitag schon ganz zufrieden.
Ja, der Direktvergleich bei 12 Spielen in der zweiten Liga ist tatsächlich auf Heidenheimer Seite 6-4. Bei 2 Unentschieden, 6 Siege der Heidenheim, 4 der Fortuna. Ja, du hast recht, Tim, ich teile das auch, dass man damit zufrieden sein kann, aber irgendwie will ich jetzt schon noch sehen, dass Daniel Thion diese Mannschaft auch gegen direkten Konkurrenten, dass er die andere Seite auscoacht und den Sieg sichert.
Ja, und darauf wird es jetzt auf jeden Fall auch die nächsten Wochen ankommen. Ne? Also die Gegner, die jetzt kommen, werden alle von einem anderen Kaliber sein. Also ich glaube, Heidenheim, da weiß man, das ist eine Mannschaft, die einfach immer oben in der zweiten Liga dabei ist. Dann geht es gegen Rostock, die, glaube ich, aus ihren Möglichkeiten auch extrem viel machen. Dann geht es gegen Hamburg. Also die Gegner werden jetzt alle ein bisschen hochklassiger in den nächsten Wochen. Von daher wird das wirklich ein guter Gradmesser, glaube ich, am Freitag, wie die Fortuna damit umgeht. Und ob man es schafft, sich jetzt da in den kommenden Spielen im oberen Tabellendrittel auch so ein bisschen festzubeißen.
Und ich meine, wir haben ja jetzt viel geunkt, diese ganzen tiefstehenden Gegner, und das passt der Fortuna ja gar nicht. Und deswegen können wir ja jetzt dann auch mal sehen, also wenn das nicht der Fortuna liegt, aber der Fortuna viel mehr liegt, gegen mitspielende Gegner zu spielen, dann können wir ja zumindest hoffen, dass das dann auch gegen Heidenheim der Fall sein wird.
Dann wird die Fortuna auf Monate hinaus unschlagbar sein. Wir werden das auf jeden Fall in der nächsten Woche auf die Stichhaltigkeit überprüfen und wünschen euch bis dahin eine gute Woche. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.